Ein herzliches Willkommen heute Morgen an diesem schönen Herbstsonntag zum Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind, dass Sie die Erwartung haben, dass Gott Sie segnen wird. Ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch der vor uns liegenden Woche. Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Das soll so sein. Gott alleine gebührt alle Ehre. In die heutige Fürbitte wollen wir Herrn Manfred Henner einschließen. Und nun lassen Sie uns einstimmen in das erste gemeinsame Lied. Allmorgen ist ganz frisch und neu, Nummer 440. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Der Tagspsalm steht nicht im Gesangbuch, deshalb lese ich jetzt Worte aus dem 33. Psalm. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht worden, und alle seine Gestirne durch den Atem seines Mundes. Alle Welt fürchte den Herrn, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, dann geschieht es. Wenn er gebietet, dann steht es da. Der Herr macht zunichte den Rat der Nationen und vereidelt die Pläne der Völker. Aber der Rat des Herrn besteht in Ewigkeit, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Lasst uns diesem allmächtigen Gott die Ehre geben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Wir wollen uns beugen und vor Gott unsere Schuld bekennen. Vater im Himmel, immer wieder beurteilen wir unser und auch das Leben von anderen allein nach unseren eigenen Maßstäben. Das ist nicht recht. Damit stellen wir uns gegen dich, unseren Schöpfer und Herrn. Betrachten wir unseren Lebensalltag in deinem Licht, dann erkennen wir viele lieblose Gedanken, Worte und Taten. Dann bleiben viele Unterlassungen an Trost, Ermunterung, an Besuchen, an Dank und vielem mehr. Dann kommt es zur Einsicht, wie viel Zeit wir mit Nichtigem verbracht haben und wie wenig Zeit wir dir gegeben haben zur Gemeinschaft beim Bibellesen und Gebet. Das alles tut uns leid. Wir bitten aufrichtig um Vergebung und um dein herzliches Erbarmen. Wir rufen, Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Christus, erbarme dich, erbarm dich über uns.
Es ist Gottes Wohlgefallen, dass durch Christus alles versöhnt würde, sei es auf Erden oder im Himmel, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. Christus hat den Schuldbrief, der wider uns war, ans Kreuz geheftet und durch sein Sterben und Auferstehung getilgt. In ihm haben wir Vergebung. Darum, Lob singet dem Herrn und erhebet seinen heiligen Namen. Weil das so ist, dass Jesus das für uns getan hat, darum singen wir jetzt auch zur Anbetung: Jesus, wir sehen auf dich. Da steht ein N, das heißt, das neue Liederbuch ist gemeint. 114. Wir neigen uns nochmal zum Gebet. Herr Jesus Christus, du hast uns vom Verderben erlöst, hast alle unsere Schuld mit deinem Sterben bezahlt. Du hast uns zu Himmelsbürgern gemacht, du schenkst uns deine Auferstehungskraft zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Du kennst alle diejenigen unter uns, bei denen du noch nicht im Herzen wohnst. Du kennst aber auch alle die, die wiedergeboren sind, aber doch nicht so leben, wie es vor dir recht ist. Wir bitten dich, begegne uns allen durch dein lebendiges Wort. Mach uns deine unermessliche Liebe groß und lass an und in uns deine Ermahnungen wirksam werden. Amen. Als Schriftlesung lese ich den Predigttext, den wir dann zweimal hören. Verschiedene Übersetzungen, schadet nichts, weil es ein längerer Text ist. Der Text steht in dem Philipperbrief im Kapitel 3, Abvers 12. Dort schreibt der Apostel Paulus: Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern. Seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Selig sind alle, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Sie dürfen Platz nehmen und das Gesangbuch zur Hand. Wir singen die Nummer 12 im neuen Liederbuch. Entschuldigung. Wir sprechen erst das Glaubensbekenntnis. Tut mir leid. Da war ich zu schnell. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt haben Sie ein bisschen Spott gemacht, einmal umsonst aufstehen. Ja, und nun, wir suchen deine Nähe.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich bete noch kurz. Danke, Herr Jesus, dass du durch dein Wort zu uns redest. Herr, öffne die Herzen und den Mund zu deiner Ehre. Amen. Ich lese den Predigttext, den wir schon mal in der Lesung gehört haben, nochmal. Es sind ein paar Verse. Schadet nichts, dass man das nochmal hört. Also Philipper 3, Abvers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. In den Bibeln steht oft dann als Überschrift über den Abschnitt das Ziel. Und Paulus benutzt Verben wie jagen, sich strecken und sozusagen sich mühen, alles aktive Verben, was man etwas tut. Und es geht um ein Ziel. Was ist das für ein Ziel? Das hört sich für den normalen Menschen so lapidar an. Also wenn man jetzt eine Umfrage macht nach Zielen, dann kommt ja genügend Geld, Sicherheit, Frieden und ein wieder in Ordnung gebrachtes Klima oder was auch immer. Vielleicht das sehr selten. Was ist das Ziel, der Siegespreis oder Kleinod? Und zwar ist das die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Hört sich komisch an. Aber es ist das Ziel, dass wir berufen sind, in der Ewigkeit bei Gott zu sein, im Himmel zu sein. Das ist das Ziel, um das es dem Paulus geht. Wir, wenn wir jetzt ehrlich sind, müssen sagen, wir haben ja auch viele Ziele. Dass das Mittagessen ordentlich gekocht ist, der nächsten Urlaub, dass die Krankheit vorübergeht und alle möglichen Ziele. Wie oft denken wir an dieses große Ziel, was alle anderen Ziele überstrahlt? Sind Sie ehrlich? Wie oft werden Sie von diesem Zielgedanken, ich darf mal in der Ewigkeit mit Gott und dem Herrn Jesus leben? Wie oft werden Sie dadurch erquickt und gestärkt und wieder neu angetrieben, wie der Paulus? Das ist das Ziel, um das es dem Paulus geht. Es ist nicht das Wohlergehen hier während dieser 70, 80 Jahre, je nachdem, wie lange wir leben, sondern es ist ein Ziel, das darüber weit hinausgeht. Ich habe gedacht, vielleicht ist es hilfreich, bei den Gedanken, die jetzt kommen, vorher mal ein Beispiel zu geben, so als Anschauung. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine richtig große, schöne Wanderung. Waren Sie noch nie? Sie haben gehört, wunderbare Landschaft, viele Ausblicke, tolle Sachen am Wegesrand. Und Sie sagen, jawohl, da will ich jetzt wandern. Und dann wird es so sein, so ergeht es mir, dann guckt man ja zwischendurch nach den Zeichen. Man ist ja fremd in der Gegend. Und dann hat man sich informiert, also diese Markierung ist jetzt zu so beachten und dann wechselt das auf die Markierung und so weiter. Und wenn dann irgendwann die Markierung nicht mehr zu sehen ist, dann wird man nervös. Dann überlegt man, wo habe ich die zuletzt gesehen und geht vielleicht sogar bis zur nächsten Wegkreuzung zurück, um sich nicht zu verlaufen. Also man achtet auf die Markierungen. Und man ist auch bereit, vielleicht mal vom Weg abzugehen. Aber man weiß dann, jetzt habe ich mich ein Stück wegbewegt, weil ich da die Aussicht genießen wollte, da muss ich aber wieder zurückgehen. Man kann nicht einfach so das Ziel aus dem Auge verlieren. Und wenn man jetzt an einen Punkt kommt, wo man unsicher ist, weil der Weg vielleicht so ein bisschen schlammig ist und man Angst hat, sich seine Schuhe zu ruinieren, dann überprüft man auch, ist das der richtige Weg und überlegt sich wohl, ob man da jetzt sich traut, woanders zu laufen, weil man es bequemer hat. Da hat man die Sorge, komme ich auch wieder auf den richtigen Weg zurück. Diese Wegemarke, die Markierungen sind ganz wichtig und man ist wirklich bereit, sich korrigieren zu lassen. Und man richtet sich nicht nach dem, wie es einem passt, sondern man sagt, bevor ich mich verlaufe, bleibe ich doch bei den richtigen Markierungen. Und das ist ein gutes Beispiel. Die Heilige Schrift will uns Wegmarkierung sein, damit wir ans Ziel kommen. Und wenn wir auf die Idee kommen, selber das besser zu wissen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir das Ziel verfehlen. In diesem Text werden zwei Gruppen angesprochen, nämlich die, die das Ziel erreichen und die, die das Ziel nicht erreichen. Die erreichen ein anderes Ziel, das heißt hier Verdammnis, das ewige Verderben, das heißt wirklich so, so steht das da drin. Und das ist eine ernste Sache. Der Paulus schreibt an eine christliche Gemeinde und der schreibt sozusagen, in der christlichen Gemeinde sind Leute, die das Ziel erreichen werden, das sind aber auch Leute, die das Ziel nicht erreichen werden. Das ist ganz wichtig, dass uns das klar wird. Viele Menschen denken, alle, die halt in der christlichen Gemeinde sind, die Mitglieder einer Kirche sind, die kommen automatisch ans Ziel. Das stimmt so nicht. Das bezeugt die Bibel nicht. Wer es nicht glauben will, der kann im Matthäus 7 ab Vers 21 mal nachlesen. Da steht das ganz klar. Da heißt es, viele werden zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen. Und ich werde zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht, hinweg mit euch. Wir denken auch an das Gleichnis von dem Unkraut unter dem Weizen. Da heißt es, beides wächst auf. Und erst am Ende, wenn geerntet wird, wird getrennt. Also ganz wichtig, zwei Gruppen. Und wir wollen doch das Ziel erreichen. Wenn wir eine Wanderung hätten und würden am Schluss irgendwo stranden und müssten dann halt anrufen und sagen, Feuerwehr oder wer auch immer, helft uns weiter, das wäre doch traurig. Da ist es doch besser, man lässt sich unterwegs mahnen und korrigieren, dass man das Ziel erreicht. Und da steht was ganz Grundsätzliches in einem kleinen Wörtchen in diesem Text. Der Paulus sagt, weil ich von Christus ergriffen bin, oder auch in der anderen Übersetzung, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Da jagt er jetzt. Vorher hat der Paulus ein anderes Ziel gehabt. Er war der Feind der Gemeinde. Er hat die Christen verfolgt. Aber dann ist eine Wendung eingetreten, eine radikale Wendung. Und ab diesem Zeitpunkt hat er das himmlische Ziel fest im Auge. Er ist von Christus ergriffen. Da ist eine ganz entscheidende Begegnung passiert. Jesus wohnt in seinem Herzen. Und deshalb wird er auch bereit sein oder ist er bereit, immer wieder sich korrigieren zu lassen. Er ist grundsätzlich auf den richtigen Weg gesetzt. Und das ist die Frage bei all denen, die am Ziel nicht ankommen. Ist das vielleicht gar nicht passiert? ist das, was in der Bibel mit Wiedergeburt oder mit Bekehrung beschrieben wird, gar nicht vorgekommen? Sind das Menschen, die einfach in der Gemeinde sind, aber wo diese grundsätzliche Beziehung zu Christus im Herzen noch nicht vollzogen wurde? Da ist natürlich die Gefahr leicht, dass man das Ziel aus den Augen verliert. Nämlich, wenn man von Christus ergriffen ist, dann ist der Heilige Geist im Herzen. Und dieser Heilige Geist lässt es nicht zu, dass man auf dem falschen Wege ist. Der ermahnt und der macht sich bemerkbar und hilft, dass man wieder auf den rechten Weg kommt. Und er erinnert uns daran, dass wir allezeit Vergebung brauchen und diese Beziehung zu Christus immer wieder neu hergestellt werden muss. Und er ermutigt dazu. Wenn Christus nicht im Herzen wohnt, dann gibt sich der Mensch selbst das Ziel vor. Und das kann ganz religiös sein. Aber es wird nicht das Ziel erreicht, was Jesus eigentlich für uns vorgesehen hat. Ja, und jetzt wollen wir einfach zwei wichtige Kennzeichen dieser falschen Lebensweise nochmal genau unter die Lupe nehmen. Dort heißt es, das sind Feinde des Kreuzes Christi. Was ist damit gemeint? Es gibt, wenn man in der Konkordanz nachschlagen würde, eine ganz viele Bibelstellen, wo das Wort Kreuz vorkommt. Also mir ist da sofort eingefallen, ein Wort aus dem 1. Korintherbrief, wo es heißt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Damit meint der Paulus, wenn er gepredigt hat, haben ja nicht alle Leute zugestimmt. Viele haben sich lustig gemacht über das Wort vom Kreuz und haben gesagt, was soll denn das? Warum ist das für mich wichtig, dass Jesus gekreuzigt wurde? Das braucht man doch gar nicht. Das ist eine grausame Tatsache und da macht er jetzt Werbung für sowas Grausames. Was soll denn das? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Ja, da machen sich die Leute bis heute lustig drüber. Oder sie verspotten sie sonst wie oder nehmen sie nicht ernst. Aber nach der Bibel, nur der Glaube an den gekreuzigten Christus rettet. Und das hat damit zu tun, dass Gott heilig ist. Und wir sind unheilig. Da können die Leute noch so viel angeben, wie toll sie sind. In dem Lichte Gottes betrachtet sind wir Sünder, jeder von uns. Und Gott wird keine Gemeinschaft mit Sünder haben. Er ist der Heilige. Und damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können, damit wir im Himmel Bürgerrecht haben, muss dieses Problem der Sünde gelöst sein. Und Gott hat es gelöst, indem er sein Liebstes, seinen Sohn, hingegeben hat. Und das ist wirksam, weil er wirklich gestorben ist. Wenn wir irgendwas kaufen, ist der Kaufvertrag unwirksam, wenn kein Geld gezahlt wird. Jesus hat gezahlt und deshalb ist diese Zahlung ganz wichtig. Ohne die geht's nicht. Der Glaube an den Gekreuzigten, dass er an unsere Stelle gezahlt hat, ist unsere Rettung. Deshalb ist jemand, der das Kreuz nicht ernst nimmt, auf dem falschen Weg. Der Glaube an den Gekreuzigten ist die Aufgabe des eigenen irdischen Eigenlebens. Damit gebe ich zu, ich schaffe es nicht, vor Gott gerecht zu sein. Ich bin angewiesen darauf, dass mir Vergebung geworden ist. Es ist eine Unterordnung unter Gott. Und es führt auch konkret zu einem anderen Leben. Also dieses Kreuz ist nicht nur Theorie, es wirkt sich auch in unserem Leben aus. In dem Moment, wo ich sage, Jesus hat sich für mich geopfert, dann will ich auch nicht mehr sündigen. Es wird zwar immer wieder trotzdem passieren, aber ich will das nicht. Ich bemühe mich und ich kämpfe und jage danach, ein Leben ohne Sünde zu führen. Das Kreuz wird in meinem Leben wirksam. Und dann können wir auch denken an andere Aussagen des Paulus, wenn er in Galater sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Da meint er, das Sterben Jesu gilt mir, ich bin da ein, also sozusagen in den Augen Gottes sterbe ich damit. Das Todesurteil wird an mir, an Christus vollzogen, aber es gilt mir auch. Ich sterbe damit. Und was ich jetzt lebe, nachdem ich das erfasst habe, nachdem mir das geschenkt ist, dann will ich mich auch nach Christus richten. Ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Oder, wenn er in Korintherbrief schreibt, er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also die Botschaft vom Kreuz ist eine ganz zentrale Aussage der Bibel. Eine zentrale Aussage, die wichtig ist, das Ziel, das himmlische Ziel zu erreichen. Wir brauchen Vergebung, wir kriegen sie geschenkt, aber wir brauchen nicht nur Vergebung, wir brauchen auch den ganzen Einsatz, Jesus nachzufolgen und das Eigenleben aufzugeben. Der Paulus hat die Gemeinde gebaut und nicht mehr verfolgt. Und in dem Leben von jedem Christen gibt es in dem Moment, wo wir von Christus ergriffen werden, eine Veränderung. Die mag im ersten Moment nicht besonders wichtig sein, aber nach und nach wird die sich auswirken. Man lebt nicht mehr so wie vorher. Mehr und mehr schwenkt man um auf Gottes Linie und entscheidet sich, das Eigenleben in den Tod zu geben, für gekreuzigt zu erachten und Gottes Willen zu tun. Das geht uns gegen den Strich, das weiß ich. Es geht mir auch gegen den Strich. Wenn ich willig bin, gerade großen Unfug zu machen und jemand ermahnt mich, dann geht das mir gegen den Strich, das will ich dann nicht hören. Und wir finden auch tausend Entschuldigungen und Ausreden. Und wir drehen die Bibel um, bis es passt, dass wir so bleiben können, wie wir sind. Und da gibt's, ja, wie gesagt, tausend Ausreden. Sollte das Gott wirklich so gesagt haben, das ist ja die Hauptausrede, die schon im Sündenfall vorkam, hat das Gott wirklich so gesagt? Ist das so gemeint? Kann man das nicht anders auch verstehen? Und Gottes Gnade ist doch viel, viel größer. Warum? Das ist doch kleinlich gedacht. Gott ist doch ein Gott der Gnade, der wird mir vergeben. Das ist nicht so wichtig alles. Er liebt doch die Sünder. Gottes Gnade ist größer als mein Ungehorsam. Sie merken, alle diese Ausreden sind nicht völlig Quatsch, in dem Sinn, dass da halt totale Unwahrheit ist. Das Schlimme ist, da ist etwas beigemischt. Es ist immer etwas beigemischt. Und das verdreht alles. Wir wollen uns prüfen, sind wir Feinde des Kreuzes Christi? Der andere Ausdruck, der da eine Rolle spielt, ist irdisch gesinnt sein. Wir sind natürlich alle irdisch gesinnt. Also wir leben auf dieser Erde und müssen uns damit auseinandersetzen. Und logischerweise ist das auch notwendig, irdisch gesinnt zu sein. Wir machen uns Gedanken, wie wir unser Geld verdienen, wie wir ordentlich wohnen können, dass wir nicht frieren. Wir machen uns Gedanken, dass wir mit anderen Menschen auskommen. Wir brauchen Freunde, wir brauchen Familie. All das ist normal. Und auch nicht schlimm. Das meint Paulus nicht, dass man sich um seinen Alltag kümmert und sich sorgt, dass man genug zu essen und zu trinken hat. Das ist alles richtig und gut. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist, wenn sonst nichts kommt, wenn das alles ist, wenn unser Streben damit zu Ende ist, wenn wir uns ausschließlich nur um unsere irdischen Belange kümmern. Wenn uns das reicht, dann sind wir nur irdisch gesinnt. Und dann kommen wir am Ziel des ewigen Lebens nicht an. Dann ist das eigene Wohlergehen die Hauptsache. Mehr kommt nicht. Um Gott geht es dann nicht mehr. Dann ehren wir nicht Gottes Schöpfung und uns und freuen uns nicht über seine Vergebung. Dann reicht uns das, wenn wir genug haben und abgesichert leben können. Und bei unseren irdischen Zielen dürfen wir wirklich auch ab und zu mal kritisch sein. Ist das alles wirklich das Hauptziel? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich hatte eine Tante, die hat immer gesagt am Telefon, Hauptsache gesund, Hauptsache gesund. Und dann habe ich mich mal getraut zu sagen, das stimmt ja gar nicht. Hauptsache, du kommst ans Ziel. Was nützt dir das denn, wenn du jetzt gesund bist und kommst in der Ewigkeit nicht dahin? Und da war sie ganz still. Sie hat nicht widersprochen. Sie hat auch bei den nächsten Telefonanrufen Hauptsache gesund nicht mehr gesagt. Irgendwann dann doch wieder. Natürlich ist Gesundheit wichtig. Aber es ist nicht die Hauptsache. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, hören wir in der Bibel. Und auch die anderen Dinge wie Macht, Ehre, Prestige, Erfolg, dass wir gut dastehen, das ist alles wichtig, aber nicht die Hauptsache. Und auch da gibt es jede Menge gutes Zureden von Satan, der uns auf diese falsche Fährte locken will und sagt, das ist ganz wichtig, wehe dem, das ist wichtiger wie alles andere. Guck doch mal, wenn alle böse von dir denken und wenn du da schlecht dastehst, dumm dastehst, wie schlimm. Das ist alles schlimm, aber noch schlimmer ist es, wenn man in der Verdammnis landet. Deren Gott der Bauch ist, ja, da ist es noch drastischer ausgedrückt. Da ist es ja ganz massiv ausgedrückt, dass wenn der Bauch Gott ist, heißt das, die irdischen Bedürfnisse sind ganz massiv vorne dran. Da ist keine Rede mehr von Nächstenliebe, das ist dann halt praktizierter Egoismus in Reinkultur. Dann ist noch die Formulierung mit der Schande und der Ehre, das ist auch vielleicht noch wichtig zu erklären. Also wenn in dem Text heißt, deren Ehre in ihrer Schande ist, das lässt sich leicht erklären, weil Gottes Maßstäbe stellen unsere Maßstäbe auf den Kopf. Und das, was uns Ehre ist, wonach wir irdisch gesinnt streben, Ansehen, Reichtum, vorne dran sein und stark sein, nicht abhängig sein, vornehm sein, das alles gilt in den Augen Gottes nichts, wird rumgedreht. Gott hat besonders Mitleid mit den Niedrigen, mit den Gedemütigten, mit denen, die unten sind, die nicht in ihren Augen vorne dran sein wollen. Das wird rumgedreht. Deshalb, das, was manchen, die irdisch gesinnt sind, jetzt Ehre erscheint, wird in Schande sich erweisen. Jetzt noch mal einige Worte zum Bürgerrecht. Das Bürgerrecht gilt schon. Der Paulus sagt ja, ich habe es noch nicht ergriffen. Da könnte man jetzt denken, der ist sich seines Heils ungewiss. Das stimmt nicht. Er ist sich seines Heils gewiss. Er weiß, ich habe im Himmel Bürgerrecht. Das ist so ähnlich wie ein Ausweis, dass man weiß, ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland, ich habe einen Personalausweis. Das ist die amtliche Urkunde dafür. Also der Paulus ist sich ganz sicher, er ist ein Bürger des Himmels. Mit dem Nachjagen und noch nicht ergriffen, das bedeutet, das wird dann amtlich offensichtlich, wenn Jesus wiederkommt. Ich weiß, das ist ein Thema, das viele Leute nicht kennen, verdrängen, nicht wahrhaben wollen. Aber wir bekennen im Glaubensbekenntnis jeden Sonntag, von dort wird er kommen, Zukunft. Jesus wird wiederkommen. Dann haben die, die diesen Ausweis haben, die zu Jesus gehören, sind automatisch Bürger des Himmels, was sie jetzt schon sind, aber dann in Herrlichkeit. Und ich habe mich so gefreut über diesen einen Vers, der da auch noch steht, mit dem Leib der Niedrigkeit. Unter uns sind ja viele, die ächzen unter Krankheiten und unter ihren Gebrechen. Je älter man wird, desto mehr tritt das zutage. Auch die Jugendlichen, die unter uns sind, werden das in 20, 30, 40 und so weiter Jahren noch erleben. Und das macht uns schwer zu schaffen. Aber das ist auch ein herrlicher Ziel, wenn man weiß, all das, was mir jetzt wehtut, wird mir nicht mehr wehtun. Da wird kein Leid, keine Träne, kein Schmerz mehr sein. Da darf man sich freuen. Und der Paulus sagt, ich bin Bürger des Himmels, aber ich jage nach dem Leben mit Christus. Ich will das nicht verlieren, ich will das wirklich bis zum Ende durchhalten. Ich will bis zum Ende dabei sein. Und Das ist wie bei der Wanderung. Da freut man sich ja auch auf das Ziel. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat 15 Kilometer gewandert oder noch mehr. Und also mir, ich habe schon lange nicht mehr 15 Kilometer gewandert, aber ich weiß, da hat man sich so gefreut. Da ist auch vielleicht am Ende ein Gasthaus und da kann man schön gemütlich sitzen. Und da gibt es einen schönen leckeren Apfelwein oder was anderes, was man gerne trinkt. Und das ist, dann kann man ausruhen und dann geht es nach Hause. Das ist doch was Schönes. Und wir wollen einfach uns auch ermahnen lassen von dieser Zielperspektive. Zum Schluss nochmal ein kleines Beispiel. Ich war ja Lehrer und da gibt es ja manchmal auch Schüler, die schlechte Noten kriegen. Und dann hat man da ein Gespräch geführt. Wie ist das? Und dann habe ich sehr oft gehört, also Herr Schneider, ich streng mich jetzt an. Sie werden sehen, im nächsten Zeugnis ist das völlig anders. Ich verspreche es, all das, was Sie mir jetzt gesagt haben, ich mache das und Sie werden sehen, es wird besser. Also das habe ich oft gehört, so sinngemäß. Und man hat auch gesehen, vielleicht hat es auch ein paar Wochen gehalten, bei manchen noch ein bisschen länger, bei manchen hat es auch geklappt, aber sehr oft hat es eben nicht geklappt, weil das Ziel war vielleicht da, aber dieses Nachjagen und Ergreifen wollen, das hat gefehlt. Dann war dann doch jetzt Hausaufgaben machen oder doch mal lieber den PC anschalten oder das Handy nehmen. Man kann es ja auch noch später machen. Man kann ja auch die Hausaufgaben einmal nicht machen, das ist dann nicht so schlimm. Morgen strenge ich mich wieder mehr an. Also ich hoffe, dass nicht nur die Schüler sich daran erinnert fühlen, dass so ein Denken vorkommt, sondern sie auch sich das vorstellen können. Das ist der Knackpunkt. Darum will der Paulus ermahnen und er ermahnt unter Tränen. Er ermahnt nicht von oben runter, weil er die schlecht machen will, sondern er ermahnt unter Tränen, weil es Leid ihm tut. Es nützt nicht, das richtige Ziel zu kennen. Wenn ich bei der Wanderung das Ziel kenne und zwischendurch umkehre, komme ich nicht hin. Es geht darum, dieses Ziel wirklich nicht aus den Augen zu verlieren. Das heißt, ganz konkrete Entscheidungen zu treffen. Und eins ist sicher, das ist mir beim Nachdenken wichtig geworden. Wenn so ein unechtes Wollen, also dass man sagt, ich bin ja Christ, ich will ja in den Himmel, aber trotzdem immer wieder konkret anders sich verhalten. Wenn sich das auf Dauer durchsetzt, wenn das nicht nur ab und zu mal ist, sondern immer wieder und ständig, dann kommt es zu einem massiven Selbstbetrug. Dann denkt man, alles ist in Ordnung und merkt nicht, dass überhaupt nichts in Ordnung ist. Und dieser Selbstbetrug wird immer fester. Also wenn ich mich nicht mehr ermahnen lasse, wenn ich einfach, ich weiß ja, ich will dahin und das ist alles in Ordnung und in der Praxis ehrlich gesinnt bin, dann ist dieser Selbstbetrug schließlich so verfestigt, dass er kaum noch korrigierbar ist. Das nennt die Bibel Verstockung. Verstockung. Wir wollen uns von Paulus warnen lassen und uns freuen lassen, bei Christus ist Vergebung. Er hat ein Interesse, dass wir das Ziel erreichen. Er ist der, der uns dabei auf jeden Fall hilft. Wir schaffen es allein sowieso nicht. Und immer dann, wenn wir merken, das wird jetzt schwer. Das fällt mir schwer, diese Entscheidung. Ich traue mich nicht, das im Sinne der Bibel und im Sinne von Jesus zu machen. Dann dürfen wir ihn um Hilfe bitten. Und er hilft. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Such, wer da will, ein anderes Ziel. Da geht es um dieses Ziel. Das singen wir jetzt. Such, wer da will, ein anderes Ziel. Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Wer kann, darf sich erheben. Vater im Himmel, wie damals in der ersten Christenheit gibt es auch heute in der Gemeinde Feinde des Kreuzes Christi. Irdische Gesinnung und eine Selbsttäuschung über die Herzensbeziehung zu dir. Danke für deine Ermahnen und Zurechtweisen. Lass dein liebevolles Ermahnen bei uns in Bad König, in deiner ganzen Kirche in Deutschland und weltweit auf fruchtbaren Boden fallen. Belebe uns zu einem heiligen Lebenswandel, zum hilfreichen Dienst am Nächsten und mach uns willig, deine Zeugen zu sein. Hilf denen, die auf das falsche Ziel hin leben, zur Buße. Schenke aber auch all denen Raum zur Buße, die für Krieg, Gewalttat und Unrecht verantwortlich sind. Herr, zeig ihnen, wie schlimm ihr Tun ist. Tröste aber auch alle, die unter Krieg, Hunger, Vertreibung leiden, und zeige ihnen Wege zum Heil an Leib, Seele und Geist. Steht einer verfolgten Gemeinde bei und führe sie durch all ihre Nöte, Vertreibung, Unrecht, Bedrohung, Mord und Brandschatzung. Gib ihnen neue Lebenskraft in ihrer Trübsal. Begegne auch allen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verantwortlichen, dass sie ablassen von ihrem Bemühen, in eigener Kraft zu wirken und sich von dir Weisheit und Stärke schenken lassen. Tröste auch alle die Menschen, die um Herrn Manfred Henner trauern. Hilf ihnen, den Verstorbenen loszulassen. Steh ihnen bei, mit den Erinnerungen und dem gemeinsam Erlebten recht umzugehen. Du hast Herr Henner 83 Lebensjahre geschenkt. Du weißt um sein Vertrauen in deine Erlösung. Ihm geschehe nach seinem Glauben. Amen. Und nun kann jeder in der Stille vor dem Vater unser die Dinge, die ihm am Herzen liegen, Gott darbringen. Wir wollen gemeinsam das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Es ist Zeit für die Abkündigungen. Bekannt zu geben ist, dass auch Willi Bischof verstorben ist, zuletzt wohnhaft in Fürstengrund in der Odenwaldstraße 1. Er verstarb am 25. Oktober im Alter von 87 Jahren. Die Beisetzung ist am nächsten Dienstag, den 5. November um 13.30 Uhr in Fürstengrund. Zu danken ist für die Kollekte vom Abendpause-Gottesdienst am 31. dieser Woche für die eigene Gemeinde bestimmt 100 Euro. Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für die Arbeitsgemeinschaft Trauerseelsorger. In der Arbeitsgemeinschaft Trauerseelsorger haben sich Initiativen unserer Kirche vernetzt, die Trauerbegleitung anbieten. Sie führt regelmäßig Studientage und Fortbildungen für ehrenamtliche Trauerbegleiter durch. Und nun Einladungen an Veranstaltungen. Am Montag ist um 20 Uhr Hauskreis bei uns in Zell. Am Dienstag um 18 Uhr gemeinsames Bibellesen im Gemeindehaus. Am Mittwoch 15 Uhr trifft sich der Feierabendkreis und dort wird auch eine Abendmahlfeier sein. Am Sonntag um 9.30 Uhr ist wieder Kirche, Gottesdienst mit Kinderkirche. Können Sie es weiter sagen, wo kleine Kinder sind. Und am Sonntag, den nächsten um 11 Uhr, ist eine Gedenkfeier zur Prochromnacht. Und nun noch ganz wichtig, eine Einladung, da gibt es diese Flyer, Wir freuen uns alle über die renovierte Orgel und hören die auch gerne beim Gottesdienst. Aber wir dürfen jetzt auch mal hören, was die Orgel zu bieten hat, nicht nur bei einem Gottesdienst. Deshalb gibt es ein Orgelkonzert. Zu Gast bei der Königin heißt das. Am 10. November um 18 Uhr. Herzliche Einladung. Thomas Wilhelm, der Orgelsachverständige unserer Landeskirche, hat die Restaurierung der Orgel eng begleitet. Er kennt das Instrument sehr gut und wird während der Orgelstücke immer wieder einiges zur Orgel und ihren Möglichkeiten erläutern. Das ist bestimmt ganz gut, dass wir nicht nur die Musik hört, sondern auch ein bisschen was lernt über Orgel. Sie sind herzlich eingeladen. Nehmen Sie sich sowas mit als Erinnerung, damit Sie auch dann kommen können. Und nun wollen wir das Schlusslied singen vor dem Segen. Wenn wir jetzt weitergehen, 168, die Verse 4 bis 6. Ich habe vergessen, darauf hinzuweisen, dass er heute wieder Kirschkaffee ist. Also, wenn wir jetzt weitergehen, manche können schnell gehen, andere wollen vielleicht noch vorher sich ein bisschen unterhalten, austauschen und eine Tasse Kaffee oder Tee trinken. Das ist auch möglich. Und nun möchte ich um Gottes Segen für uns alle bitten. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. So, Sie dürfen das, was Sie gehört haben, nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn wir jetzt das Nachspiel anhören. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag.